Aber es geht mir auch nicht um diese Frage heute Morgen. Wie geht es dir? Du hast jetzt schon angetönt. Mir ist plötzlich wichtig geworden oder die Frage auftaucht, hey, wir Christen untereinander könnten uns eigentlich eine Frage stellen. Und wenn wir uns die würden stellen, nachher beim Kaffee, wir wären sofort drin im mega tiefen Gespräch. Wie geht es am Heiligen Geist bei dir? Und als ich mir die Frage so gestellt habe, habe ich gemerkt, das löst unglaublich viele weitere Fragen aus. Bei jedem von euch löst das Fragen aus. Und ich glaube, es tut gut, sich die Fragen mal zu stellen, darüber nachzudenken. Ich könnte mir vorstellen, dass es Fragen, ich stelle um in Schriftsprache, damit alle es verstehen, Entschuldigung, Isaac. Wenn ihr uns diese Fragen stellen, wie zum Beispiel, ja, ist denn der Heilige Geist überhaupt bei mir? Habe ich den Heiligen Geist überhaupt oder nicht? Wie kann ich das wissen? Vielleicht auch die Frage, Moment mal, der Heilige Geist ist Gott. Also, Gott fühlt doch nicht. Sollte es ihm wohl oder unwohl sein, es spielt doch keine Rolle. Oder wenn es ihm wirklich schlecht oder gut gehen könnte, woran kann ich erkennen, ob es ihm bei mir gut geht oder nicht? Und angenommen, es geht ihm bei mir nicht gut, was könnte ich denn tun, dass es ihm besser geht? Fragen über Fragen, und vielleicht werden wir dann bald mal froh, wir gehen zur Ursprungsfrage zurück und fragen nur noch, wie geht es dir? Aber wir wollen uns heute damit beschäftigen, wie geht es dem Heiligen Geist bei dir? Ich glaube, es ist wertvoll, über diese Frage nachzudenken. Jeder von uns hat wahrscheinlich schon Situationen erlebt, ihr wart irgendwo zu Besuch, und habt euch überhaupt nicht wohlgefühlt. Was für ein blödes Gefühl. Ich habe mich erinnert an eine Situation, ich war etwa 17, 18, war mit einem guten Freund zusammen bei seiner Mutter zu Besuch. Ich kannte diese Mutter nur vom Hören sagen, ein-, zweimal sehen, ich war noch nie dort zu Hause. Wir haben die Wohnungstür geöffnet und uns schlug eine Duftwolke entgegen. Ich wäre am liebsten wieder rausgelaufen. Natürlich blieben wir anständig, also ich erkannte das Jahr, ist dort aufgewachsen, wir gingen dort rein, fleckiger Boden, dreckig, unaufgeräumt, überall waren Katzen, es war bald einmal klar, woher der Geruch kam, überall Katzenhaare, es standen verschiedene Vogelkäfige dort, es roch nach verschiedenen Tierexkrementen und wir durften uns aufs Sofa setzen, ich hätte darauf verzichten können. Wir bekamen ein Glas Wasser, auch darauf hätte ich verzichten können. Ein Glas, wo man nicht wusste, wurde es abgewaschen und wenn ja, womit? Wenn man es angesetzt hat, wusste man nicht, ob jetzt das Getränk so riecht oder ob es einfach die Tierexkremente sind. Es war nicht angenehm und ich war froh, als ich wieder rausgehen konnte. Ich bin nie wieder dorthin gegangen. Bin auch nicht mehr eingeladen worden, zum Glück. Vielleicht habt ihr ähnliche Erfahrungen. Zu Besuch zu sein bei jemandem, wo es einem nicht wohl ist, ist unangenehm. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann merken wir, der Heilige Geist ist eine Person. Und eine Person kennzeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass sie Gefühle, Emotionen haben kann. Und von Gott wird uns durchaus berichtet, dass er Emotionen hat. Der Heilige Geist hat Emotionen. Und stellt euch mal vor, er ist nicht nur zu Besuch. Er geht nicht nach 2-3 Stunden wieder nach Hause. Er wohnt fix hier. Und ich glaube, umso wichtiger ist doch die Frage, wie geht es ihm bei uns? Ist ihm wohl bei uns oder ist ihm nicht wohl bei uns? Ich denke, wir dürfen diese Frage nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn die Bibel zeigt uns so klar auf, was geschieht oder was die Gefahr daran ist, wenn es dem Heiligen Geist nicht wohl ist bei uns. Sie zeigt uns aber auch wunderbar auf, was Geniales geschieht, wenn es ihm wohl ist bei uns. Wenn er Raum bekommt. Wenn er Platz hat. Wie geht es dem Heiligen Geist bei dir? Bei einigen löst das, wie gesagt, die Frage aus, ja, habe ich überhaupt den Heiligen Geist? Diese Frage hat es bei mir auch ausgelöst, als junger Erwachsener, als ich das erste Mal über das Thema Heiliger Geist nachdachte. Ja, habe ich den überhaupt? Heute kann ich diese Frage relativ leicht beantworten, oder mir fällt es leicht, aber damals musste ich doch etwas suchen und ich möchte euch mit hineinnehmen in zwei Stellen, die für mich eigentlich alles sagen zu dieser Frage. Ich habe die Stellen nicht auf der PowerPoint, ganz bewusst, dass ihr ein wenig nachblättern dürft. Es sind verschiedene Stellen, die wir heute zusammen anschauen wollen. Im Epheserbrief, zum Einstieg, Epheser Kapitel 1, im Vers 13. Da macht Paulus genau diese Frage klar. Er verschafft den Ephesern Klarheit, Kapitel 1, Vers 13. Er sagt ihnen, auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Weil ihr gläubig geworden seid, habt ihr den Heiligen Geist erhalten. Oder im Brief an die Korinther schreibt Paulus etwas ganz Ähnliches im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, im 13. Vers. Er möchte den Korinthern aufzeigen, diese Unterschiede, die ihr macht unter euch Gläubigen, die sind nicht okay. Und er sagt, denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, ob Sklaven oder Freie, sind alle mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Paulus macht in diesen zwei Versen zwei Dinge klar. Zum einen gibt es keinen Unterschied, ob du alt oder jung, ob du Grieche oder Jude bist, ob du Sklave oder freier Mensch bist. Jeder hat den Heiligen Geist, denselben Heiligen Geist bekommen. Und im Zusammenhang mit dem Vers aus Epheserbrief 1,13, als ihr gläubig geworden seid, habt ihr den Heiligen Geist bekommen. Durch deine Hinwendung zu Gott hast du den Heiligen Geist bekommen. Es braucht nicht noch irgendein separates, zweites, spezielles Erlebnis oder ein drittes Erlebnis. Den Heiligen Geist hast du mit deiner Hinwendung zu Gott bekommen. Euch wurde verkündet das Evangelium von Jesus Christus. Ihr habt gehört, darauf reagiert und so wie es Gott versprochen habt, habt ihr damals den Heiligen Geist bekommen. Und wenn du dich heute Morgen vielleicht fragst, habe ich den Heiligen Geist überhaupt? Dann frage ich zurück, ja, weißt denn du von einem Moment, wo du dich Jesus hingegeben hast? Wir haben nicht einfach aus Spaß dieses Kreuz hier stehen, weil es schön ist. Wir haben dieses Kreuz hier stehen als Erinnerung daran, was Jesus getan hat. Nämlich, dass er ans Kreuz gegangen ist und unsere Schuld getragen hat. Die Bibel sagt, der Mensch ist von Grund auf schlecht und er bringt nur Schlechtes hervor. Und für dieses Schlechte, das man mit Auflehnung gegenüber Gott bezeichnen kann, für dieses Schlechte hat er den Tod verdient. Das ist die Botschaft der Bibel. Und die Freudenbotschaft der Bibel ist, dass sie sagt, aber Jesus, Gott hat in seiner Liebe zu uns Menschen eine Möglichkeit geschaffen, dass wir befreit werden können von dieser Last, von dieser Schuld. Und darum hat Jesus den Tod getragen, stellvertretend für uns. Und vom Kreuz her ruft er uns zu, ich vergebe dir, willst du mir deine Schuld geben, deine Verfehlungen? Und wenn du weißt von einem Moment, wo du gesagt hast, ja, Jesus, ich will das, ich gebe dir meine Last, meinen Dreck hin, und von jetzt an sollst du in meinem Leben regieren. Nicht mehr ich will regieren, du sollst die Herrschaft haben. Dann hast du den Heiligen Geist erhalten. Wenn du von einem Moment weißt, wo du dich Jesus zugewendet hast, man nennt dies Umkehr, man nennt dies Bekehrung, man nennt dies Wiedergeburt, gibt ganz verschiedene Begriffe. Wichtig ist, dass du von einem Moment weißt, wo du das getan hast. Und dann darfst du wissen, du hast den Heiligen Geist. Die Grundvoraussetzung dafür, den Heiligen Geist zu erhalten, ist, sich Jesus zuzuwenden. Und es ist die einzige Möglichkeit, den Geist zu erhalten. Wir können ihn nicht kaufen oder erarbeiten. In der Apostelgeschichte gibt es eine Story, wo ein Mensch, ein Zauberer, Simon, den Heiligen Geist kaufen möchte. Er möchte Petrus Geld geben, damit er die Fähigkeit erlangt, anderen den Heiligen Geist zu verteilen. Und Petrus verdammt ihn darauf und sagt, du hast nichts begriffen, den Heiligen Geist kann man nicht erwerben. Den Heiligen Geist kannst du nur geschenkt kriegen, durch deine Hinwendung zu Gott. Der Heilige Geist ist dir das Unterpfand, dein Versprechen von Gott, das noch mehr folgen wird. Am Ende dieser Zeit, wenn die Erde und Himmel vergehen werden und er Neues schaffen wird, ist der Heilige Geist das Versprechen, ich habe dir den Geist gegeben und du wirst dabei sein, wenn es mehr gibt, wenn die Vollendung ansteht. Nun, Spannend ist aber, Paulus sagt, ihr habt den Heiligen Geist bei eurer Entscheidung für Jesus erhalten. Und trotzdem, wenn wir im Epheserbrief weiter hinten lesen, Kapitel 5, sagt er etwas, was vordergründig zu widersprechen scheint. Im Vers 19 sagt er dort nämlich den Ephesern, im Vers 18, und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Vielleicht kommt es euch bekannt vor, wir haben im letzten November schon über diesen Vers nachgedacht. Darum gehe ich auch nicht auf den ersten Teil mit dem Wein ein, sondern einfach der zweite Teil ist mir wichtig. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ja, wie jetzt? Was, Paulus? Jetzt sagst du, wenn wir uns entschieden haben, Kapitel 1, 13, wir haben den Heiligen Geist. Und jetzt kommst du und sagst, wir sollen uns mit dem Geist erfüllen lassen. Ja, was denn nun? Oder gibt es da etwa verschiedene Stufen von Heiligen Geist? Gibt es eine Minimumfüllung? Gibt es eine mittlere Füllung, eine Maximalfüllung? Was meint Paulus damit? Wir können das vielleicht gut mit einem Ballon illustrieren. Wenn ich in diesen Ballon ein wenig Luft reinblase, der Ballon ist gefüllt mit Luft. Ein Sinnbild für uns Christen, wenn wir zum Glauben kommen, wir erhalten den Heiligen Geist, wir werden gefüllt mit Heiligen Geist. Wenn ich euch jetzt aber frage, ist dieser Ballon voll mit Luft? Was ist schon voll? Er ist voll mit Luft, hat nichts anderes drin, kein Vakuum. Ist voll mit Luft, aber ist noch mehr Fülle möglich? Ich kann weiterblasen. Die Frage ist, wie weit kann ich blasen? Wann ist der Ballon voll? Das Problem an diesem Gleichnis mit dem Ballon ist, wir wissen es immer erst, wenn es knallt. Dann war er kurz vorher voll. Ich bin froh, ist das beim Christsein nicht so. Ich habe noch nie gehört, dass ein Mensch zerknallt hat, weil er zu viel Heiligen Geist hatte. Wir haben zum Glück kein Limit nach oben, wie dieser Ballon, was die Luft angeht. Aber so ähnlich ist es doch im Christsein. Es ist dasselbe Prinzip. Da geht noch mehr rein, da ist noch mehr möglich. Wir haben den Heiligen Geist, aber wir können uns erfüllen lassen mit dem Heiligen Geist. Der einzige Mensch, der bisher überhaupt die ganze Fülle des Geistes Gottes hatte, war Jesus. Er hatte den Geist Gottes ohne Maß erhalten. Aber jeder Mensch hat eine gewisse Beschränkung. Nicht, weil Gott nicht im vollen Maß geben würde, sondern weil Dinge noch hindern, weil er mit uns auf einem Weg ist. In unserem Leben hat noch mehr Heiliger Geist Platz. Gebt euch nicht zufrieden mit dem, sagt Paulus. Gebt euch nicht zufrieden mit dem, was ihr habt. Lasst euch erfüllen mit dem Geist Gottes. Und vielleicht mögt ihr euch erinnern, im letzten November haben wir mal diesen Vers noch etwas genauer angeschaut. Geschaut, was bedeutet denn das genau? Ich möchte drei Punkte kurz repetieren dazu. Lasst euch vom Geist Gottes erfüllen, ist nämlich kein Freifach. Wir können nicht entscheiden, ob wir dieses Fach Geist erfüllt werden besuchen wollen. Es ist ein Pflichtfach, nicht fakultativ. Es ist eine Aufforderung von Paulus an alle Christen in Korinth in erster Linie, aber sie gilt genauso für alle Christen weltweit. Lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Ich merke, dass wir oft über solche Aufforderungen nachdenken. Soll ich, hä? Was bringt es mir? Was wird geschehen? Was sind die Schwierigkeiten? Wir bräuchten nicht darüber nachzudenken. Paulus sagt, tut es, lasst es geschehen. Und da sind wir auch schon beim zweiten schwierigen Punkt. Es ist ein Auftrag, den wir nicht selber tun können. Dieser Ballon hat sich nicht selber füllen können. Und wir sind genauso unfähig wie dieser Ballon, wenn es darum geht, uns mit dem Heiligen Geist erfüllen zu lassen. Jemand Externes musste den Ballon aufblasen. Genauso können wir uns nicht mit dem Heiligen Geist füllen. Es muss geschehen. Es ist Gott, der das in unserem Leben bewirken möchte. Und das fordert uns heraus. Wir tun immer gerne selber, aber wir können nur beschränkt etwas tun, um diesen Auftrag wahrzunehmen. Es ist passiv formuliert. Und es ist eine lebenslange Aufgabe. Es ist nicht etwas, was wir von heute auf morgen schaffen oder bewerkstelligen oder erfahren können. vom Griechischen her, in der Zeitform gibt es immer zwei Möglichkeiten. Die Möglichkeit für eine punktuelle Handlung im Sinne von, ich predige. Ich predige kann bedeuten, ja, ich predige genau jetzt, ist eine punktuelle Handlung. Aber es kann auch bedeuten, ich predige, weil ich bin ja Prediger, ich predige immer wieder, ist eine andauernde Handlung. Und genauso ist das hier zu verstehen von der Zeitform im Griechischen, lasst euch immer wieder vom Geist Gottes erfüllen. Also wenn wir ganz genau übersetzen wollten, müsste es so stehen. Im Deutschen kommt das nicht so klar zum Ausdruck, es kann immer beides bedeuten. Lasst euch immer wieder oder lasst euch stetig vom Geist Gottes erfüllen. Wir finden dies beispielsweise auch in der Bibel, dass die Erfüllung mit dem Heiligen Geist nicht ein einmaliges Erlebnis ist. Petrus. Wir erinnern uns an Pfingsten. Apostelgeschichte 2, Vers 4. Sie alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen in verschiedenen Sprachen zu reden. Auch Petrus, die wunderbare Pfingstpredigt, vom Geist erfüllt. Zwei Kapitel später, Johannes und Petrus heilen einen gelähmten Mann. Sie müssen vor dem Hohen Rat, vor dem Sanhedrin antraben. Und wir lesen, vom Geist Gottes erfüllt, gab er ihnen Antwort. Der Hohe Rat verbot ihnen anschließend, weiter von Jesus zu reden. Sie gingen in die Gemeinde zurück und beteten für diese Situation. Es wurde ihnen verboten, von Jesus zu erzählen. Sie beteten, dass sich Gott mächtig erweisen würde. Und wir lesen, Gott erhörte das Gebet und schickte ein Erdbeben. Die Erde bebte und sie alle wurden vom Geist Gottes erfüllt. Petrus wurde an Pfingsten schon erfüllt. Er redete erfüllt vom Heiligen Geist vor dem Hohen Rat. Und er wurde vom Geist erfüllt, als sie gemeinsam beteten. Nicht ein einmaliges Erlebnis, es ist etwas, was immer wieder geschieht. Es ist ein Prozess, es ist etwas, was zunehmen kann. Ich möchte euch das mal hier auf dem Flipchart aufzeigen. Was wir hier sehen, ist die Grundlage, wie die Bibel die Menschen sieht. Die Bibel sagt, ein Mensch, der nicht in Beziehung mit Gott lebt, so hart es tönt, der lebt in der Finsternis. Und jeder Mensch lebt von Geburt an hier. Er lebt irgendwo hier, wo auch immer. Und in dem Moment, wo er zum Glauben an Jesus Christus kommt, wo er das macht, was wir vorher angeschaut haben, dann passiert das. Er wird versetzt ins Reich seines Sohnes. Er wird ins Reich Gottes versetzt und er erhält den Heiligen Geist. Von da an wandelt er im Licht, sagt die Bibel. Er hat den Heiligen Geist. Ob das nun hier ist oder hier ist, kommt gar nicht so drauf an. Wichtig ist, es geht nun weiter. Es ist ein stetiges Wachstum, das manchmal wieder Auf und Abs hat. Aber das Ziel ist ganz klar. Lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Da ist mehr vorhanden. Das Ziel, was Gott möchte, ist hier oben. Die ganze Fülle möchte er uns schenken. Und er möchte uns hier hinbringen. Das ist das Ziel, das Gott hat. Aber es ist nicht möglich, das von heute auf morgen zu erreichen. Geistliches Wachstum ist etwas, wie es schon sagt, Wachstümliches. Etwas Fortschreitendes. Es ist etwas, was wir ein Leben lang damit zu tun haben. Geistliches Wachstum hat sehr viel damit zu tun, mit dem Geist Gottes erfüllt zu sein oder nicht. Es bleibt natürlich die Frage, wie können wir dieses Wachstum unterstützen? Wie können wir dieses Wachstum vielleicht auch hindern? Als wir im November über diesen Vers aus Epheser 5, 18 nachgedacht haben, haben wir dann im Folgenden die nächsten drei Verse kurz beleuchtet. Ich möchte das heute nicht mehr eingehend machen, aber euch daran erinnern und ganz kurz aufzeigen, was wir damals gesehen haben. Nicht jede Bibelübersetzung übersetzt hier gleich, aber Elberfelder nimmt die nächsten Verse mit einem modalen Zusammenhang hinzu zu diesem Vers 18, also mit einem begründenden oder mit einem, wie sagt man es gut? Ihr merkt, was ich meine. Lasst euch vom Geist Gottes füllen, indem ihr einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern ermutigt. Vers 19. So könnt ihr euch vom Geist Gottes erfüllen lassen, indem ihr die Bereitschaft aufzeigt. indem ihr aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn singt und jubelt, ebenfalls im Vers 19. Oder indem ihr Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, dankt. Oder Vers 21, indem ihr euch einander unterordnet, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Das ist eine Aufzählung, die verschiedene Punkte zeigt, wie können wir das bewerkstelligen, wie können wir Bereitschaft, die Situation so bereitlegen, sage ich mal, dass der Geist Gottes uns erfüllen kann. Aber wie gesagt, ich möchte nicht darauf näher eingehen, sondern ich möchte von der anderen Seite kommen. Wie können wir denn das Erfüllen mit dem Heiligen Geist verhindern? Weil wenn wir wissen, wie wir es verhindern, dann können wir verhindern, dass wir es verhindern. Ganz einfach, oder? Wenn wir wissen, wie wir die Erfüllung mit dem Heiligen Geist behindern, dann können wir darauf achten und uns anders verhalten, damit die Möglichkeit bestehen bleibt, dass wir erfüllt werden. Vor allem Paulus findet hier sehr klare Worte und zeigt uns auf, wie wir das Wachstum im Geist blockieren können. Das eine, wir bleiben gleich im Epheserbrief, zeigt er in Kapitel 4 auf. Kapitel 4, Vers 30, sagt er den Ephesern, und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Den Geist zu betrüben bedeutet verhindern, dass er euch erfüllen kann. Es wirft natürlich die Frage auf, was ist denn das jetzt genau, jemanden betrüben? Wir kennen das alle. Wir Menschen machen einander ständig traurig. Wenn ich zu unserem 6. Hochzeitstag im September etwas organisiere, ein Date mit Sarah abmache und sie versetzt mich, ich sitze plötzlich allein im Restaurant, dann macht mich das traurig, bin ich betrübt. Und so wurde jeder von uns schon betrübt, so lässt sich auch der Heilige Geist betrüben. Wenn wir Vers 31 gleich noch lesen, haben wir einen Katalog, der aufzeigt, was denn den Geist betrübt, woran er keine Freude hat. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Das betrübt den Heiligen Geist, wenn wir uns so verhalten. Und ihr merkt schon, diese Dinge, die hier aufgelistet werden, die widersprechen dem Charakter Gottes. Wir können es allgemeiner formulieren, wenn wir uns so verhalten, wie es Gott widerspricht, machen wir ihn traurig. Dann betrüben wir den Heiligen Geist. Wenn wir Dinge in unserem Leben zulassen, die Gottes Wirken entgegensprechen, machen wir ihm keine Freude, wir machen ihn traurig. Und in Jesaja lesen wir, was geschieht, wenn Gott über längere Zeit betrübt wird. Jesaja 63, Vers 10 sagt Jesaja, ihr, das Volk Israel, habt den Geist Gottes betrübt. Über lange Zeit, über Jahre, über Jahrhunderte habt ihr ihn betrübt, so lange, bis sich Gott gegen euch gewendet hat. Und wir wissen, was passiert ist. Ganz Israel wurde in die Verbannung geführt, die beiden Königreiche wurden zerstört. Eine Folge der Betrübung des Geistes Gottes. Eine weitere Warnung von Paulus lesen wir im 1. Thessalonicher Brief, wo er schreibt, den Geist löscht nicht aus. Oder wie andere übersetzen, den Geist dämpft nicht. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wenn wir uns bewusst machen, dass alles, was Gott mit uns tut, durch den Heiligen Geist geschieht, alles, wo er uns verändert, überall, wo er uns zu uns redet, durch den Heiligen Geist geschieht, dann können wir uns relativ gut vorstellen, was es bedeutet, den Geist auszulöschen, zu dämpfen. Der Geist spricht zu mir, sprich leiser, ich will nicht hören, ich dämpfe ihn wortwörtlich. Ein Beispiel aus meinem Leben, wo ich das immer wieder erlebe, dass Gottes Geist zu mir spricht, wenn er sagt, Benny, da hast du dich falsch verhalten. Ich möchte, dass du dich bei dieser Person entschuldigst. Bring die Situation in Ordnung. Ich kann ihn dämpfen, indem ich mir beginne vorzumachen, das wäre nicht Gott, der hier geredet hätte. Das sei irgendein Spleen, aber sicher nicht von Gott. Oder indem ich mir einrede, der ist ja selber schuld, dass ich so reagiert habe. Wenn er nur etwas angenehmer tun würde, sich verhalten würde. Ich kann mich immer irgendwie rechtfertigen, aber ich dämpfe den Heiligen Geist damit. Oder ein anderes Beispiel aus meiner Jugendzeit, als mir plötzlich klar wurde, dieses Hobby, das ich pflege, ist nicht gut für mich. Es ist nicht grundsätzlich falsch, aber in diesem Moment, Benny, das tut dir nicht gut in deiner aktuellen Lebensphase, in deinem geistlichen Wachstum, hör auf damit. Und für mich war sonnenklar, das kommt von Gott, aber ich habe es einfach ignoriert. Ich wollte dieses Hobby nicht loslassen und ich habe es so lange ignoriert, bis es nicht mehr anders ging. Auch so kann ich den Geist dämpfen. So schnell können wir den Geist Gottes auslöschen in unserem Leben. Und ich glaube, die meisten von uns kennen solche Situationen, kennen solche Erlebnisse. Weitere Begrifflichkeiten in diesem Zusammenhang. Stephanus wirft den Hohen Rat, den Pharisäern vor, ihr widerstrebt dem Heiligen Geist. Vielleicht noch eine Steigerung vom letzten. Anhaltend haben sie den Geist widerstrebt. Sie wollten sein Wirken durch Jesus nicht anerkennen. Sie wollten sein Wirken durch die frühe Gemeinde nicht anerkennen. Sie haben seinem Wirken widerstanden. Sie sind ihm widerstrebt. Oder Hananias und Sapphira, sie haben den Geist belogen. Sie haben den Geist versucht, lesen wir. Und ganz drastisch, was dort passiert ist, Gott hat sie auf der Stelle sterben lassen, weil sie den Geist belogen haben. Es geht mir weniger darum, hier eine Wertung vorzunehmen, welches das wenig Schlimmste ist und was das Schlimmste ist. Es ist auch nicht immer ganz einfach zu unterscheiden. Ich glaube, was ganz klar rauskommt, nichts von dem entspricht dem, was Gott von uns möchte. All das, was wir hier lesen, tut uns nicht gut, tut unserem geistlichen Wachstum nicht gut. All diese Dinge stellen eine Auflehnung gegen Gottes Wirken an unserem Leben dar. Und verhindern somit ein geistliches Wachstum. Es wird in jedem Fall zur Folge haben, dass wir nicht wachsen werden. Dass wir nicht mit dem Geist erfüllt werden. Es wird zur Folge haben, dass es hier immer weiter abwärts geht. Und je länger wir es dulden, desto weiter geht es abwärts. Und mir tut es weh zu sehen, weltweit, dass wir sehr, sehr viele Christen haben, die sich mit einem Minimum-Level zufrieden geben. Sie sind Christen, ja, sie haben sich entschieden, aber sie lassen nicht zu, dass der Geist sie erfüllen darf. Und sie leben auf diesem Standard und sind gleichzeitig enttäuscht, dass in ihrem Leben nichts geschieht. Dass die Kraft Gottes nicht sichtbar wird. Irgendwo ist mein Ballon, da hinten. Wenn ich diesen Ballon einfach so hier lasse, dem geht die Luft aus. Wenn der Ballon nicht mehr bereit ist, mir die richtige Seite zuzuwenden, dass ich ihn aufblasen könnte, dann geht ihm die Luft aus, früher oder später. Und so ist es mit uns Christen, uns geht wortwörtlich die Luft aus, wenn wir nicht bereit sind, uns vom Geist Gottes erfüllen zu lassen. Es funktioniert nicht. Die Luft wird ausgehen. Und das ist nicht der Sinn des Christseins. Gottes Wunsch und sein Ziel ist, uns hier hinzubringen, zur Vollendung. Wir strecken uns aus nach dem Siegespreis, dem Siegeskranz, den Gott für uns bereithält, sagt Paulus den Philippen. Gottes Wunsch ist dies hier, das Ausstrecken nach vorne. Ihm ist es, ich sage mal, mehr oder weniger egal, ob du dich hier befindest, hier oder hier. Das kommt ihm nicht so drauf an. Wichtig ist ihm, dass du bereit bist, dich füllen zu lassen, nicht nach mehr ausstreckst, bereit bist, dich verändern zu lassen. Das ist es, worauf es Gott ankommt. Und eigentlich könnten wir einfach sagen, oder den Aufruf von Paulus, wir sollen den Geist nicht dämpfen, nicht betrüben, lehnt euch nicht gegen das Wirken Gottes in eurem Leben auf. Heute, wenn er seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Ist eine andere Aussage aus dem Hebräerbrief. Gott will uns mit dieser Aufforderung, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen, nicht eine schwierige Aufgabe geben, auch wenn sie schwierig ist, aber er will uns damit einen Weg aufzeigen, wie wir eine viel schwierigere Aufgabe bewältigen können. Wie oft überfordern uns die Anforderungen Gottes an unser Leben? Sie überfordern uns immer, total. Und er sagt, es ist so einfach eigentlich, lass dich vom Geist Gottes erfüllen, denn dadurch wirst du die Werke vollbringen können, die ich mir von dir wünsche. Der Geist Gottes ist es doch, der uns die Kraft gibt. Die Kraft Gottes ist der uns hilft, so zu leben, wie es Gott gefällt. Der Geist Gottes ist doch unser Tröster, unser Beistand, unser Advokat, wie Uli gesagt hat, der uns hilft, unser Leben zu bewältigen. Der Geist Gottes ist doch der, der unseren Charakter verändert, die Frucht des Geistes. Er ist derjenige, der uns befähigt, Gemeinde zu bauen, der uns beschenkt mit Gaben, um das zu tun, was wir aus uns nicht könnten, nämlich Frucht hervorzubringen. Das ist der Wunsch von Gott und er sagt, es ist vielleicht nicht eine einfache Aufgabe. Nein, das sage ich. Es ist nicht eine einfache Aufgabe, aber es ist der Weg, wie wir ein gesegnetes Christsein leben können. Dazu hat er uns beschenkt mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist bewirkt in uns letztendlich eine Veränderung, die sichtbar wird in dieser Welt, weil Menschen da Dinge tun, die sie aus sich selbst nicht könnten. Ich bin überzeugt, man erkennt einen Christ, der so lebt, wenn er unter Menschen wie da ist oder unter Menschen wie da. Das macht einen Unterschied, das erkennt man, auch wenn man etwas anderes vorspielen möchte. Und ich glaube, der Schlüssel oder der Schlüsselgedanke dahinter, ich habe es in der ersten Predigt zur Serie schon gesagt, ist immer wieder Hingabe. Es geht nicht ohne Hingabe. Ich muss bereit sein, mich hinzugeben. Gott hinzugeben, der Veränderung durch den Geist Gottes hinzugeben. Und darum war uns das so wichtig, dass das auch in unserem Leitbild steht. Auf der anderen Seite dieser Wand hängt unser Leitbild, der unterste Punkt, Hingabe. Wir wollen uns mit unserem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellen, als ein lebendiges, heiliges Opfer, gemäß Römer 12. Und das ist doch die Herausforderung für unser Leben. Christsein funktioniert nicht, wenn ich nicht bereit bin, mich hinzugeben, dass mich der Geist Gottes verändert, dass er mich erfüllen darf. Die ursprüngliche Frage war, wie geht es dem Heiligen Geist bei dir? Und ich denke, wir haben jetzt einiges gehört, das uns diese Frage beantworten lässt. Ich bin überzeugt, jeder von uns kann eine Antwort auf diese Frage geben. Wie sieht die Antwort aus? Geht es dem Heiligen Geist gut bei dir? Ist es ihm wohl? Kann er sich entfalten? Hat er Raum? Oder musst du eingestehen, ich vermute mal, er ist betrübt, er ist wahrscheinlich nicht so glücklich. Vielleicht stinkt es ihm bei dir, wortwörtlich. Vielleicht hast du ihn gedämpft und du merkst, du bist auf dem Abwärtstrend. Es kommt nicht gut, wenn es so weitergeht. Dem Heiligen Geist geht es am besten bei dir, wenn er dich erfüllen darf. Er sehnt sich danach, aus dir einen prall gefüllten Luftballon zu machen. Du darfst trotzdem schlank sein, aber er will dich prall füllen. Das ist sein Ziel, sein Wunsch. Dabei blüht er auf. Und das Geniale finde ich, es ist, diesen Weg einzuschlagen, ist nichts Schwieriges. Egal wo wir stehen, wir können uns immer wieder neu hingeben. Manchmal haben wir das Gefühl, wenn es schon einige Monate schlecht lief, ja, es braucht vielleicht mal wieder eine Neuhingabe, wieder mal so eine neue Entscheidung. Aber wir können uns jeden Tag neu hingeben, jeden Morgen neu hingeben und sagen, Jesus, ich bin auch heute bereit, nimm du mein Leben in deine Hand. Ich kann es am Morgen, am Mittag und am Abend sagen, das ist nichts Falsches, sondern wünschenswert. Und darum, egal wo du stehst, ob du im Aufwärtstrend bist, ob es runtergeht, ob du dich da unten befindest, wir haben jederzeit die Möglichkeit zu sagen, und jetzt möchte ich mich wieder ganz hingeben, ausrichten auf das Kreuz. Und ich möchte euch eine symbolische Möglichkeit dazu bieten, diese Entscheidung gleich heute Morgen zu treffen. Wir möchten ein Lied zusammen singen, wo es genau darum geht. Jesus, ich komme zurück zu dir, zurück zu deinem Kreuz. Indem wir uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat. Mit jedem Atemzug am Kreuz hat er an uns gedacht. Und dazu müssen wir nicht voller Sünde und schuldig vor Gott kommen, um dieses Lied zu singen. Wir können jederzeit dieses Lied singen und einfach unser Leben hingeben. Und vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, wo du wirklich vors Kreuz legen müsstest. Ich möchte euch auffordern, stehen wir auf zu diesem Lied. Oder vielleicht verlangt es dich auch danach, lieber niederzuknien. Fühl dich frei, schau nicht, was die anderen denken. Hinkommen, zu Jesus vors Kreuz kommen. Und ich möchte euch bitten, singt nur mit, wenn ihr es ernst meint. Ich denke, zu oft singen wir einfach mit, weil die Melodie schön ist, weil uns der Text gefällt, weil es halt so im Ohr ist. Aber lasst uns dieses Lied nur singen, wenn es uns ernst ist, uns Gott wirklich hinzugeben. Wenn wir dem Heiligen Geist Raum bieten wollen, dass er uns erfüllen darf, dann möchte ich herzlich einladen, dieses Lied zu singen. Stehen wir auf, ich bete noch kurz und dann singen wir das Lied. Vater, es ist mir ein Anliegen, ein Wunsch, dass wir uns immer wieder neu dir hingeben, dass du Raum bekommst, dass du uns mit deinem Geist erfüllen kannst. Ich glaube, es liegt so viel Segen für uns bereit und so oft sind wir nicht bereit, diesen Segen in Empfang zu nehmen, weil wir das Gefühl haben, etwas zu verpassen. Und so bitte ich dich, dass du uns den Willen schenkst, dass du uns hilfst beim Vollbringen, uns dir hinzugeben und zu erleben, wie wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und diese Segnungen für unser Leben empfangen dürfen. Amen.